Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Gegenpol ist zurück aus der Sommerpause, frisch erholt und natürlich total gespannt auf die folgenden Sendungen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns bei dem heutigen Thema wieder einmal zuhört. Wir widmen uns heute einem etwas spezielleren Thema, das aber umso wichtiger ist, nämlich diskriminierungsfreie Pädagogik im Kindergarten bzw. im Vorschulalter. Wichtig ist dieses Thema deshalb, weil eine Gesellschaft, die auf Vielfalt beruhen will, deren höchstes Gut das friedvolle Zusammenleben ist, Menschen, also Bürgerinnen braucht, die gelernt haben, Unterschiede zu akzeptieren und zu respektieren, die das also als etwas Normales und Gutes ansehen und gleichzeitig auch selber nicht diskriminiert wurden bzw. werden. Welche Probleme es dabei aber leider immer noch gibt und wie Lösungsmöglichkeiten aussehen könnten, über diese Fragen wollen wir uns heute mit Sanchita Basu austauschen. Sie ist Bildungsreferentin des Vereins Antirassistische Interkulturelle Bildungsarbeit im Projekt Reach Out, Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Berlin. Der, wie der Name schon sagt, Opfer von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt unterstützt und begleitet, rechtlich wie auch emotional, auch die Angehörigen, und antirassistische und interkulturelle Bildungsprogramme initiiert und anbietet. Sie haben zum Beispiel 2015 auch eine tolle Broschüre zu unserem heutigen Thema rausgebracht, die auch in unserer Mediathek als PDF kostenlos heruntergeladen werden kann, erstanden werden kann. Auch auf ihrer Seite finden Sie viele Materialien, die zu diesen ganzen Themenbereichen, die auch wir in der Vielfaltmediathek begleiten, finden können. Frau Basu, vielleicht können wir gleich zu Beginn schon die alles entscheidende Frage stellen. Was bewirken Diskriminierung eigentlich bei kleinen Kindern?
Also bevor wir zu der Frage gehen, was bewirken, müssen wir erstmal vielleicht darüber reden, warum diskriminieren Kinder andere Kinder überhaupt und wie diskriminieren sie? Ich würde sagen, Kinder haben noch keine vorfertige Meinung. Sie sehen, doch, vielleicht haben sie schon vorfertige Meinung, aber sie sehen an den Kindern nicht als ein Gruppenmitglied. Sie sehen an den Kindern als Kinder schon als Individuen, aber sie merken die Merkmale, die diese Kinder besitzen. Zum Beispiel ethnische Merkmale oder auch Kinder mit Behinderungen. Sie merken das, aber sie haben noch kein Konzept für eine Gruppe, dass diese gleichen Merkmale viele Menschen besitzen, das wissen sie noch nicht. Vielleicht kann ich darauf nochmal zurückkommen, aber sie wollen diese Kinder nicht akzeptieren. Und so fängt es an mit Diskriminierung. Ich habe so viele Beispiele bei meiner Arbeit, wie Kinder andere Kinder diskriminieren. Zum Beispiel, sie spielen nicht mit schwarzen Kindern, weil sie dreckig sind. Das ist, was sie sagen.
Ja.
Du bist dreckig, mit dir spiele ich nicht. Und dann stiften sie anderen Kindern mit ein, dass sie auch nicht mit diesen Kindern spielen. Und das, so fängt es an. Und wenn es nicht gehandelt wird von den Erzieherinnen aus, dann denken sie, dass sie sind richtig.
Also Sie würden schon sagen, dass das etwas ist, was erstmal, naja, sagen wir mal, in uns drin ist, dass wenn man etwas nicht kennt, dass man da erstmal ablehnend dagegenüber steht. Und dass man dann da eigentlich aktiv eingreifen muss, um halt auch Kindern klarzumachen, dass es viele Arten von Menschen gibt.
Ich würde gar nicht sagen, dass es in uns drin ist. Es ist, ich würde sagen, Kinder beobachten, Kinder lernen in einer Gesellschaft. Und wenn in einer Gesellschaft Vorurteile existieren, die in allen Gesellschaften existieren, dann lernen sie das auch. Und das wird immer mit dem Alter verfestigt. Sie lernen das, sie lernen durch ihr Bewusstwerden, dass es Menschen unterschiedlich sind, aber noch kein Urteil.
Okay. Ja,
es gibt unterschiedliche Menschen, zum Beispiel Mann und Frau.
Ja,
dass es Unterschied sind. Mhm. Das lernen sie. Aber da ist noch kein Urteil, dass Mann besser ist als Frau. Mhm. Das wissen sie noch nicht. Aber das lernen sie auch. Ne? Das lernen sie durch ihre Beobachtung und durch die negative Einstellung der Erwachsenen. Lernen sie, dass dieser Unterschied bedeutet gleichzeitig auch eine negative Urteil.
Ist es denn dann so, dass wenn jetzt Kinder von ihrem Elternhaus schon Vorurteile mitbekommen, dass Erzieherinnen noch dagegen steuern können? Also was heißt, also sie können schon, aber also wie schwierig ist es dann eigentlich? Weil natürlich so das Vorbild ja eigentlich Vater, Mutter oder andere Familienkonstellationen, aber dass die dann natürlich schon Vorurteile mit reinbringen und dann natürlich in einer Kita, in einem Kindergarten wo die Erzieherin natürlich nicht so einen Zugriff, in Anführungsstrichen natürlich, jetzt Zugriff auf Kinder haben, wie das zu den Eltern. Also wie schwer ist es da, gegenzusteuern?
Also es gibt auch viele Eltern, die versuchen, dass die Kinder das nicht lernen. Aber sie lernen trotzdem, weil die Eltern sind nicht die einzige, die Kinder erziehen.
Ja.
Es sind die Erzieherinnen, es sind die Freunde, es sind die Verwandten. Also ihre ganze Umwelt erzieht
sie.
Und Kinder beobachten sehr viel und sie lernen durch Beobachten. Und eine Sache ist, dass die Kinder recht eindeutige Präferenzen haben und dass sie auch sehr offen äußern. Das heißt, wenn ein Kind, das weiß ist, und ein anderes weißes Kind sieht, kann vergleichen und sagen, ja, das ist mein Freund oder meine Freundin. Mhm. Aber wenn ein schwarzes Kind sieht, ist das Kind ist anders, dann ist das Kind erstmal unsicher, kann unsicher sein.
Mhm.
Und dann ist es unsere Aufgabe, damit umzugehen, dass wir als Pädagoginnen, als Eltern, als alle Erziehungsberechtigten Kinder beizubringen, diese Unsicherheit zu überwältigen. Und das ist die Aufgabe, die die Erwachsenen haben, auch Lehrerinnen.
Ja.
Das ist die Aufgabe, weil Kinder erstmal nur unsicher sind.
Ja.
Weil sie anders sind. Zum Beispiel auch bei ganz kleinen Babys. Wenn sie mal Menschen sehen, die sie nie gesehen haben, sehen vielleicht genauso aus wie Vater und Mutter. Trotzdem sind sie erstmal unsicher.
Ja, klar.
Ja, und diese Unsicherheit muss gelernt werden, damit umzugehen. Es ist sehr interessant, wie die Kinder lernen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, ein ganz schönes Beispiel. Ein vierjähriges Kind fragt ein anderes Kind, das ist auch mal vier. Die haben zusammen gespielt und das Kind fragt das andere Kind, bist du Türke? Und der sagte, Mama, bin ich Türke?
Mhm.
Mama sagt, nein. Nein, bist du Muslim? Mama, bin ich Muslim? Mama sagt nein. Nein, ich bin nicht Muslim. War kein Problem. Dann haben sie weitergespielt. Das bedeutet, das Kind hat wo auch immer gelernt, Türken und Muslim, das ist was nicht so gut ist. Hm. Das ist nicht so, wie wir sind. Und das ist so interessant, dass das Kind. Das heißt, dieses Kind hat eine Affinität zu dem anderen Kind, wollte mit ihm spielen, aber wollte erstmal sicher gehen, ob das spielenwertes Kind ist. Okay. Und das ist sehr, wenn wir beobachten, ich beobachte viel in meiner Arbeit, dass wie schnell die Kinder dann auch das andere lernen können. Sie sind sehr offen zu lernen.
Das heißt also, dass Erzieherinnen schon dann auch immer aktiv dann auch in den Prozess dann einsteigen müssen. Also wenn jetzt das Kind gesagt hätte, ich bin Türke und ich bin Moslem und das Kind hätte sich dann nehmen wir es mal in den Fall, umgedreht und wäre dann weggegangen und hätte dann nicht keine Lust gehabt. Dann muss also eine Erzieherin schon aktiv dann auch einspielen und das dann eigentlich auch erklären oder auch dann eigentlich fragen, warum willst du jetzt nicht mehr mit diesem Kind spielen?
Genau, genau. Wir kriegen auch manchmal Anfragen von Erzieherinnen. Vor kurzem war eine Anfrage, um eine Fortbildung mit Erzieherinnen zu machen, weil Kinder in diesem Kindergarten, das war ein Kinderladen eigentlich, gab nur ein schwarzes Kind. Mhm. Und es gab Kinder, die das Kind schwierig fanden. Und die Erzieherinnen wussten nicht, wie sie damit umgehen, weil die Kinder auch nicht offen gesagt haben, du bist schwarz, mit dir spiele ich nicht. Sie haben einfach mit ihr nicht gespielt. Mhm. Und das Kind hat jeden Morgen geweint und wollte nicht in den Kindergarten. Mhm. Und die Eltern, die konnten auch mit den Kindern nicht sprechen, weil die Kinder nichts gesagt haben. Sie haben einfach sie gemieden. Und die Erzieherinnen waren sehr offen. Sie waren ein bisschen ratlos, wussten nicht, wie sie damit umgehen. Deswegen haben sie uns angefragt. Und wir haben viel mit den Erzieherinnen gearbeitet, auch mit den Kindern. Sie hatten Probleme mit den Haaren von dem Kind. Dass das Kind so komische Haare hat. Ja. Und da sind so Merkmale, die sie nicht kennen. Deswegen könnten diese Kinder auch nicht so sagen, offen sagen. Manchmal schämen sie sich auch, wenn sie andere Kinder diskriminieren. Mhm. Nicht immer fühlen sie sich gut damit. Deswegen wollten sie in diesem Fall gar nicht sagen, warum sie mit dem Kind nicht spielen wollten.
Aber das ist ja auch ein gutes Beispiel, wo ja auch Eltern aufgeschlossen sind. Also wie kann man denn Erzieher oder was kann man für Tipps Erzieherinnen geben, wenn jetzt die Eltern eben nicht aufgeschlossen sind, wenn sie jetzt eigentlich, also sie sind die Quelle der Vorurteile und Diskriminierung, das Kind reproduziert das eigentlich nur. Wie kann man da einschreiten oder wie kann man das da dem Kind klar machen, dass ohne, also wenn man natürlich jetzt dann nur sagt, deine Eltern sind schlecht oder so, sowas ist ja natürlich auch kein Weg. Aber genau, wie kann man da versuchen, das Kind zu beeinflussen, dass es eben nicht einfach diese Vorurteile reproduziert?
Was wir machen, wir versuchen auch mit den Eltern zu arbeiten, Elternarbeit machen und vor allem die Eltern zu stärken, die davon betroffen sind, aber auch die Eltern, die nicht mitziehen, aber auch nichts sagen, ne? Die eher passiv sind. Wir versuchen, mit den Eltern zu arbeiten und es gibt natürlich auch Eltern, wie soll ich sagen, Nazi-Eltern. Mhm. Da lassen wir dann auch. Ne? Da wissen wir, mit dem Kind kann man arbeiten, aber der ganze Einfluss von den Eltern können wir nicht leisten, dass das Kind darüber hinwegkommt. Ich gebe noch ein Beispiel, das war auch sehr interessant. In einer Grundschule wurde zu Projekttage gemacht, also kontinuierlich, glaube ich, 4 Wochen oder 6 Wochen. Und da war ein Kind, das ist von einem NPD, eine Tochter von einem NPD-Funktionär. Mhm. Und er wollte nicht, dass das Kind im Projekt Wochen teilnimmt. Aber die Lehrerin hat sehr gut reagiert, meinte, es sind mehrere Tage, es ist nicht ein Tag. Das Kind muss teilnehmen, aber wenn das Kind nicht teilnimmt, muss halt Attest bringen. Das Kind hat teilgenommen und hat dann eine von diesen Teamerinnen gesagt, es gibt doch auch Nazi-Eltern, die nett sind. Sie hatte natürlich, das Kind hatte ein Dilemma. Mhm. Sie liebt ihre Eltern und für sie sind sie bestimmt auch nett. Und diese gesellschaftliche Auswirkung, was ihr Eltern machen, ist für das Kind natürlich nicht relevant. Aber in der Projektwoche hat das Kind gelernt, dass die Nazis Menschen zusammenschlagen, Menschen bedrohen, die unschuldig sind. Und kamen sie in Plädoyer. Mhm. Sie wusste nicht, wie wie sie ihre Eltern rechtfertigen sollen, für was sie tun. Und ich glaube, dieses Kind wird, hat ihr Weg und sie wird auch ihr Weg gehen. Das Kind wird auch ihr Weg gehen. Vielleicht haben wir da Glück. Vielleicht wird das Kind die Eltern doch irgendwann mal in Frage stellen.
Also Widerspruch auslösen ist genau das, was man machen kann, ja. Ich weiß jetzt auch etwas gewichtige Frage, aber kann man was sagen, was sind eigentlich so Langzeitfolgen eigentlich auch für eine Gesellschaft, wenn jetzt Kinder weiterhin diskriminiert werden, wenn jetzt eine große Masse an Minderheiten, egal welche Merkmale sie haben oder vermeintliche Merkmale sie haben, eigentlich diskriminiert werden, ausgeschlossen werden, also was sind denn da eigentlich dann so die Langzeitfolgen?
Es gibt bei einzelnen Kindern, kann ich sagen, es gibt so ganz viele Langzeitfolgen. Also wenn im Kindergartenalter das anfängt und in der Schule das nicht mehr aufhört, dann kann es sein, dass das Kind Lernschwierigkeiten bekommt und autistische Merkmale aufweist, das heißt, meidet anderen Kindern und überhaupt Menschen. Es kann, also psychologisch gesehen, kann es sehr, sehr viele Langzeitauswirkungen für einzelne Kinder geben und gibt es auch. Es gibt, eine Familie relativ lange betreut, wo das Kind dreimal die Schule gewechselt hat. Das hat den Kindergarten angefangen und dann ging es weiter in der Schule. Und dreimal hat die Schule gewechselt und dann wollte gar nicht mehr in die Schule gehen, was natürlich in Deutschland nicht geht. Also bis 9. Schuljahr muss man in die Schule gehen. Und das Kind wurde mal richtig krank, wurde immer wieder krank. Und bis 6. Klasse läuft ja durch, ne? Einfach so mit.
In Berlin.
In Berlin, genau.
Ja.
Da läuft ja mit, da bleibt ja niemand sitzen.
Ja.
Aber das Kind hat kaum was gelernt.
Ja.
Und das bedeutet, das Kind wird später, wenn es gute Erfahrungen macht, das kann auch verbessert werden, indem das Kind immer wieder auch gute Erfahrungen macht. Wenn das Kind wieder gute Erfahrungen macht, kann sein, dass man wieder Lernmotivation bekommt. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe ein Kind, ein schwarzes Kind, das von ersten Tag an von anderen Kindern gemobbt wurde in der Schule, in der 1. Klasse. Und das Kind hat aber nie was zu Hause gesagt. Und die Mutter hat erst mal gemerkt, als sie in 2. Klasse in den Klassenfahrt gegangen, als sie zurückkam, erste Sache, was sie gesagt hat, hat gesagt, Mama, rasier meine Haare ab. Meine Haare sind so hässlich. Und am besten auch Nase operieren lassen. Mhm. Dann hat die Mama verstanden, worum es ging. Und die Mama war eine Kämpferin, hat richtig dagegen gekämpft. Und das Kind wollte auch die Schule nicht wechseln, wollte da bleiben. Das Kind hat auch gekämpft. Und es ging dann besser in 3., 4. Klasse. Also das Kind ist jetzt in 6. Klasse. Also hat gute Noten, mag das ganz gut. Es kommt auch darauf an, wie die Erwachsenen reagieren. Mhm. In dieser Schule zum Beispiel haben die Lehrerinnen sehr gut reagiert, nicht die Eltern. Die anderen Eltern haben gesagt, nee, in unserer Schule gibt es kein Problem.
Das ist natürlich wahrscheinlich auch dann das Problem, dass Eltern nicht wahrhaben wollen, dass ihre Kinder dann, also weil man natürlich vielleicht auch das dann auf sie zurückproduziert, dass sie dann natürlich dafür verantwortlich sind, dass ihre Kinder auf einmal rassistische Aussprüche diskriminieren, verurteilen und so weiter. Das ist natürlich dann auch sehr schwer, denke ich. Das heißt also schon, dass jetzt für die Gesellschaft, wenn man das jetzt mal dieses, also schreckliche Wort, ökonomisiert mal betrachtet, ist es natürlich auch diese Diskriminierung ganz schön, also wirft diese Gesellschaft auch zurück. Also macht sie halt dann auch, dass die Menschen dann einfach auch nicht mehr für diese Gesellschaft eigentlich
produktiv
sind, genau. Also ja, das, also eigentlich will ich solchen Wörtern nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall auch die Gesellschaft insgesamt, was natürlich auch Aggression und was natürlich auch Frust und so weiter natürlich auch angeht, da schon der erste Schlüssel eigentlich im Vorschulalter eigentlich schon ist.
Genau, in dem Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte mit diesen, bist du Türke? Das Kind war mit 4 war ja weder Türke noch Muslim, mit 9 wollte er unbedingt sich beschneiden lassen. Mit 9 wollte er seine Identität als Muslim. Und das ist, was passiert. Das Kind am Anfang war keine Frage. Aber irgendwann mal kommt die Frage, weil man ständig die Frage gestellt bekommt.
Und dann sucht man nach Identität.
Genau. Dann sagt ein Kind, Kinder sind ja recht offen und ihre Einstellungen sind auch recht offen. Und dann sagen, okay, niemand akzeptiert mich als Deutsche oder niemand akzeptiert mich so, wie ich bin. Da gibt es immer einen Bindestrich. Deswegen bleibe ich Bindestrich und dieser Bindestrich ist mir wichtiger als dieser Hauptteil.
Also wäre es dann eigentlich auch, gut, das geht, das führt jetzt ein bisschen weit weg von der von dem eigentlichen Thema, aber wenn man immer sagt, so und so mit Migrationshintergrund, sagen wir mal bei dem türkischen Beispiel, türkischstämmig, deutsch-türke, also ich sehe das auch immer beim Fußball, also dass zum Beispiel Mesut Özil wird immer als deutsch-türke und so weiter, also es ist schon immer auch ein Grund, ja, also er spielt für Deutschland oder ist dann schon irgendwie Deutscher, aber da ist halt immer noch was, also zu mir sagt ja auch keiner der Deutsch-Hesse oder Deutsch-Brandenburger oder so. Also wäre es dann eigentlich dann für Erzieherinnen auch immer wichtig, das ist immer ein schwieriges Thema zu sagen, nein, du bist Deutscher. Aber natürlich, also erstmal auch, natürlich auch bei Migrantinnen, Migranten ist es ja auch so, dass man ja nicht immer sagt, so ja, also sich nicht sofort immer damit irgendwie dann identifiziert aus unterschiedlichsten Gegebenheiten. Soll es dann schon sein, dass man immer sagt, so ja, also diese Nationalitätfrage eigentlich immer aussparen. Aber wenn sie dann kommt, dann immer auch ganz klar sagen, nee, er ist doch hier geboren, er ist Deutscher, oder eher so, nee, wir sind doch hier alle Berliner. Also irgendwie, wie kann man diese Frage halt umgehen? Weil natürlich will ich, also von meiner Seite aus jetzt nicht unbedingt immer sagen, ja, das ist doch, sind doch hier alle Deutsche und Deutschland ist ne, unser Land. Also das ist ja immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber die Sache ist, die Kinder sind erstmal, was weiß ich, Hannah, Yunus, Melissa, wie auch immer die mit Vornamen heißen, die sind für sich erstmal nur das. Sie sind weder Deutsche noch Türken noch Araber. Sie sind für sich erstmal nur ihr Vorname. Das ist ihre Identität. Und das ist eine sehr wichtige Identität für das Kind. Und das ist alles, was sie erstmal für sich empfinden. Sie empfinden nicht anders, wenn man sie als Türke nennt oder Deutsche nennt, weil sie kein Konzept dafür haben. Mhm. Und wenn wir dabei bleiben, Kinder auch als Individuen zu sehen und zu betrachten und auch wahrzunehmen, ernst zu nehmen, dann ändert sich das auch. Ich muss als Mutter, als Erzieherin, als Lehrerin, als Pädagogin nicht sagen, Masud der Türke. Wenn ich das nicht sage, dann gibt es nur Masud. Dann für alle Kinder gibt es nur Masud, nicht Masud der Türke. Ja, und das ist das Problem. Zum Beispiel, und Kinder lernen wirklich durch die negative Einstellung ihrer Umwelt, dass es Unterschiede gibt. Und dieser Unterschied bedeutet was Schlechteres als ich. Ich habe ein Beispiel, das ist auch ein total interessantes Beispiel. Wir haben eine Fortbildung, Erzieherinnen-Fortbildung gemacht, wo es um Gummibärchenessen ging. Die Erzieherinnen haben sehr stark thematisiert, dass das Kinder in ihren Kindergarten, das war ein großer Kindergarten, viele Kinder kein Gummibärchen essen. Morgens, wenn sie kommen, Man gibt einen großen Teller mit Gummibärchen. Jedes Kind nimmt ein, zwei Gummibärchen. Und nach dem Mittagessen auch. Aber es gibt Kinder, die das nicht tun. Und das ist ein Problem. Was bedeutet für die Kinder, es gibt dann zwei Gruppen von Kindern, ein Gummibärchen essende Kinder, ein Gummibärchen nicht essende Kinder. Das heißt, die Gummibärchen essen, fühlen sich als die Bessere, weil die Erzieherinnen sie akzeptieren und die anderen thematisieren. Und so lernen sie, diese andere Gruppe ist was Schlechteres. Und Vorurteilen gibt es so drei Sachen, drei Stufen. Ne? Vorurteil, einmal ist das Denken, dann Fühlen, dann Handeln. Denken, solange ich denke, schadet ja niemand. Solange ich fühle, schadet auch niemand. Aber diese Tendenz bei Vorurteilen ist es, dass es nicht bei Denken und Fühlen bleibt, sondern immer in Handeln übergeht. Das heißt, wenn ein Kind, bleiben wir bei diesem Gummibärchen-Beispiel, wenn ein Kind sieht, das Kind ist kein Gummibärchen, dann denkt er, er ist das nicht, das ist nicht, das ist nicht gut. Fühlt er, ja, er ist irgendwie nicht so wie ich. Und dann handelt er. Und dieser Handel kann bedeuten, dass er gezwungen wird, Gummibärchen zu essen. Dass fünf Kinder zwingen ihn, Gummibärchen zu essen. Und das ist das Problem. Weil die Erzieherinnen das thematisieren. Also wir haben in der Fortbildung, fand ich das auch interessant, warum das so wichtig ist. Gummibärchen war für mich relativ schnell klar, nur eine Symbole. Gummibärchen nicht essen bedeutet, die sind Muslim. Das bedeutet gleichzeitig, sie wollen sich nicht integrieren. Also da gibt es eine ganz
Denkstruktur, die dann anfängt zu, genau, zu funktionieren, ja.
Weil Gummibärchen essen oder nicht essen bei Kindern ist nicht so wichtig. Also es ist nicht, dass das lebenswichtige Nahrungsmittel ist.
Das stimmt. Ist es denn dann können wir ja mal vielleicht auf ein neues Thema zu kommen, gerade bei den Erzieherinnen, also da existiert gerade bei dieser, ich sag jetzt mal, indirekten Diskriminierung, also es wahrscheinlich ein Problembewusstsein existiert bei Erzieherinnen, was direkte Diskriminierung vielleicht angeht, also was sind also Aussprüche, Bezeichnungen, aber gerade was Sie jetzt als Beispiel genannt haben, diese indirekte Diskriminierung oder Vorurteil zeigen, gibt es da das Problembewusstsein oder ist es weit verbreitet, dass da auf Unverständnis eigentlich gestoßen
wird? Also zunächst möchte ich sagen, es ist eine sehr, sehr wichtiger Beruf. Sie machen eine sehr wichtige Arbeit, die Erzieherinnen. Auch eine sehr schwierige Arbeit, würde ich sagen. Es wird auch nicht belohnt. Ne? Sie kriegen auch nicht so viel Anerkennung. Und die Ausbildung, würde ich sagen, ist auch eine sehr veralterte Ausbildung. Es gibt einige Erzieherinnenschulen in Berlin, wo die Ausbildung schon offener ist und wo sie neue Curricula haben. Aber im Allgemeinen ist relativ veraltet. Und dementsprechend gibt es natürlich Erzieherinnen, die auch offen sind, die dann auch indirekte Diskriminierung eingreifen. Aber es gibt sehr viele Erzieherinnen, die das gar nicht durchblicken, was da passiert. Und sie blicken erstmal durch, wenn es zu Handeln übergegangen sind, wenn die Kinder anderen Kindern verprügeln. Zum Beispiel in diesem Beispiel Gummibärchen essen, dann merken sie erst, dass es zu weit gegangen ist. Und manchmal ist es auch so, dass sie ihr Kindergarten nicht zu Verruf bringen möchten. Also diese Corporate Identity ist manchmal so wichtig, dass sie alles anders unter Teppich gern versuchen. Also das passiert mehr in Grundschulen als in Kindergarten. In Grundschulen, ich gebe ein Beispiel, das ist wirklich ein sehr brutales Beispiel. Ein Junge hatte lange, also Zöpfen, kleine Zöpfen wie Dreadlocks, aber sehr lang. Und er wollte ja seine Haare nicht schneiden lassen. Und dann hat die Mutter gesagt, naja, gut. Und das ist ein schwarzer Junge gewesen. Die Kinder, drei Kinder haben seine Haare abgeschnitten in der Schule. Und als die Mutter sich beschwert hatte, sagte die Lehrerin, naja, ist doch nicht schlimm, der sieht jetzt wie ein Junge aus. Das heißt, für die Lehrerin, sie hat bestimmt auch versucht, bisschen, damit die Mutter nicht sich aufregt. Es ist eine Körperverletzung, was da passierte. Aber die Lehrerin hat es nicht nur runtergespielt. Für sie ist das Konzept Mädchen und Jungen so starr, dass ein Junge mit langen Haaren, ein schwarzer Junge, das ist ein anderes Kapitel, aber ein Junge mit langen Haaren ist sowieso nicht so gut. Und das hat sie natürlich weitergegeben. Ihr Konzept haben die Kinder übernommen, bewusst oder unbewusst. Und hier wurde gar nicht gehandelt. Also die Lehrerin hat gesagt, der Schulleiter meinte, naja, das ist ja, die sind ja alle Kinder. Das ist ja sie haben Spaß gemeint.
Wie oft trifft man denn da auf diese Argumentation? Es sind ja nur Kinder, sie haben das noch nicht, sie verinnerlichen das noch nicht so. Ist das noch weit verbreitet? Also,
das ist sehr, sehr weit verbreitet, weil die Erwachsenen nicht handeln möchten. Es ist nicht, dass diese gleichen Kinder, wenn sie in der Schule Käppi tragen, dass sie nichts sagen. Sie sagen nicht, ach, das sind doch Kinder, lassen sie Käppi tragen. Nein, da handeln sie dann.
Also Käppi aus dann, man.
Genau,
ja, ja.
Da handeln sie sofort. Ja. Ne? Wenn es gegen ihre Einstellung geht, dann handeln sie. Dann sind die Kinder aber doch nicht so Kinder,
ja.
Nur Kinder. Das ist schon sehr interessant, diese Doppelmoral sozusagen.
Treffen Sie dann, wenn Sie jetzt Fortbildung zum Beispiel anbieten, gerade bei Erzieherinnen und nehmen wir überhaupt pädagogische Multiplikatoren da noch auf viel Widerstand, dass die Leute sich das gar nicht eingestehen wollen, dass sie da gerade, also dass sie sich selber irgendwie stigmatisiert fühlen, wenn man auf Fehler meinetwegen hinweist oder auf Praxen, die sie eigentlich schon immer gemacht haben, oder ist da, also herrscht da langsam ein Problembewusstsein und gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, Jungen, also neu Ausgebildeten und denen, die halt schon etwas länger im...
Ja, das gibt es. Also das gibt es. Es gibt Erzieherinnen, junge Erzieherinnen, wo ich sehr, sehr viel Hoffnung habe, dass es sich was ändert, auch bei jungen Lehrerinnen. Aber manchmal lasse ich mich richtig überraschen von diesen jungen Menschen, wie festgefahren sie sind. Wir kriegen sehr viel Ablehnung, sehr viel Widerstand, aber wenn die Fortbildung mehrere Tage geht, dann es ist meistens irgendwann mal haben sie ein Aha-Erlebnis. Aber wenn es nur 4 Stunden sind, dann schaffen wir natürlich nur sehr wenig oder nur bei denen anzukommen, die schon offen sind.
Würden Sie denn da jetzt auch einen Unterschied machen, sagen wir mal, zwischen Stereotypen, Ansichten, Rassismus oder auch sexistische Ansichten? Also ist sozusagen, was Rassismus angeht, schon ein bisschen größeres Problembewusstsein als jetzt im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, sexistischen oder wie soll man sagen, antiquierten Familienvorstellungen. Also dass dann Kinder zum Beispiel, die dann 2 Väter haben oder 2 Mütter, dass die dann nochmal stärker diskriminiert werden als dann zum Beispiel Leute, die dann halt meinetwegen schwarz sind. Also zum Beispiel in Berlin, dass das dann doch eher als was Normales jetzt angesehen wird, währenddessen natürlich solche neuen, in Anführungsstrichen, Familienkonstellationen dann auch von Lehrerinnen, Lehrern oder Erzieherinnen, Erzieherinnen als was Problematisches angesehen wird?
Es sind beide sind in Berlin viel zu treffen. Sowohl homosexuellen Eltern als auch Schwarze und Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Eltern. Das sind beide, gibt es viele. Aber ich habe gemerkt, in Schulen, nicht in Kindergarten. In Kindergarten haben die Kinder, wenn die Erzieherinnen offen sind, diese Elternpaaren gegenüber, dann haben die Kinder wenig Problem damit. Sie stellen schon Fragen, wieso hast du zwei Mutter? Wieso hast du keinen Papa? Da muss die Erzieherin mit eingreifen und zu erklären. Dann ist es auch gut. Aber in Schulen mit Kindern, mit Schülerinnen über Homosexualität zu reden, ist nicht einfach. Das ist für sie selbst so ein Tabu, weil sie Angst vor ihrer eigenen Sexualität haben und darüber zu reden und dann zu denken, sind bestimmt auch einige von den Schülerinnen, die homosexuell sind und die Angst ist zu groß, dass es bekannt wird. Das ist viel schwieriger, das zu thematisieren in Schulen. In Kindergarten glaube ich nicht, dass es schwieriger ist, weil sie wenn es viele Kinder gibt und die Erzieherin darüber reden, aufklären, dann ist es nicht schwer, warum ein Kind zwei mal gleiche Elternteil haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch Kinder im Kindergarten schon transident Kinder gibt. Ne? Es ist so abhängig von den Erwachsenen. Ich hatte ein Kind betreut, das ein Junge sehr viel getanzt hat. Und deswegen haben andere Kinder mit anderen Jungs mit ihm nicht gespielt. Und die Erzieherin, Horterzieherin, sagte mir, du weißt doch, dass er schwul ist. Ich habe gesagt, nein, weiß ich nicht. Der ist 7. Also, nee. Wie weißt du denn das? Dann sagte sie, ich weiß es, weil er nur mit Mädchen spielt und tanzt und singt und Theater macht und der kann Choreografie. Und das ist so interessant, da schließt sie, wenn ein Kind, ein Junge mit Mädchen spielt, dann ist es kein Junge. Mhm. Also, es ist so interessant für unseren Konzept, wie wir denken. Und das Kind hatte sehr, sehr große Probleme gehabt. Dann sind sie umgezogen, in einen anderen Bezirk gezogen. Und die Mutter hat ihm gesagt, du sollst nicht im Hort tanzen. Mach das zu Hause, aber mach nicht im Hort. Dann wirst du wieder Probleme haben. Ich habe Jahre später das Kind mal getroffen auf der Straße und kam auf mich zu und sagte, weißt du, ich tanze nicht mehr. Und er war wirklich ein guter Tänzer, sehr guter Tänzer, so ein angeborener Tänzer, muss man sagen. Aber damit hat er aufgehört, damit er nicht schwul wird.
Also kann man schon sagen, dass natürlich auch Erziehen einfach auch die gesellschaftlichen Vorurteile auch reproduzieren. Ja. Also sie sind natürlich auch Teil dieser Gesellschaft und werden auch selber damit beeinflusst. Ist denn bei der Erzieherausbildung genau da auch ein Problem, dass man auch gar nicht auf sowas dann eingeht? Also dass man dann halt das so schleifen lässt oder das gar nicht auch problematisiert? Solche Vorurteile in der Ausbildung? Oder wäre das nicht eigentlich auch mal ein Grund, nicht nur, was man ja immer sagt, wir müssen die Kinder irgendwie fördern, motorisch, psychisch, aber dass man halt auch gerade da eigentlich ansetzen müsste und da einen Schwerpunkt draufsetzen müsste, auf Diskriminierung, Vorurteile, auf diese Reproduktion davon?
Es gibt ja diesen Anti-Bias-Ansatz aus USA. Das ist jetzt sehr populär überall in Europa. Aber ich würde sagen, wie ich vorhin auch gesagt habe, diese Curricula ist so veraltet und jede Erneuerung bedeutet natürlich auch Geld. Und da im Bildungssystem so wenig Geld investiert wird von der Politik, dass es also gar keine Erneuerung gibt, weder in Lehrerfortbildungen, also in Berlin gibt es keine, also Lehrer können Fortbildungen machen, aber sie müssen keine Fortbildungen machen. Ne? Ja, Erzieherinnen sowieso nicht. Ne? Aber Erzieherinnen machen viele Fortbildungen. Die, auch wenn sie arbeiten, wenn sie Probleme haben, dann überlegen sie sich, wen können wir einladen, über das Problem zu reden. Und sie laden auch ein und versuchen, sich weiterzubilden. Aber sie haben auch wenig Zeit. Erzieherinnen noch viel weniger als Lehrerinnen. Also das ist ein Beruf, da muss ich sagen, das wird sehr vernachlässigt, sowohl in der Ausbildung als auch später. Da muss Politik viel mehr machen.
Also wäre es schon, also Erneuerung von Lernmethoden wäre ein Punkt und dann doch mehr, sehr viel mehr Geld und wahrscheinlich auch mehr Anerkennung.
Genau. Und was ich auch sehe, die haben auch zum Beispiel der Grund, warum wir diese Broschüre herausgegeben haben, das ist eine Anregung von Erzieherinnen. Sie haben uns gesagt, es gibt zu wenig, also Methoden, wenn Methoden gibt, das ist meistens für Grundschule, das auch ab 4. Klasse kann man die, zum Beispiel DGB-Methodenbuch, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Aber das kann man nur in der Schule in einem bestimmten Alter dann anfangen anzuwenden. Aber nicht für Kindergartenalter. Ne? Es gibt so wenig, dass die Erzieherinnen manchmal völlig ratlos sind, wie spreche ich das Thema an. Und das denke ich, da muss mal auch gefordert werden. So diese mal Broschüre zu machen, da haben wir so viele Anträge stellen müssen, damit es überhaupt möglich war. Und ich möchte jetzt auch für Grundschulalter das 6., 7., also 1., 2. Klasse, 6., 7. Jahr alter Kinder, dafür auch Methoden entwickeln. Wir haben viele Methoden, aber das Zusammentragen, das möchte ich jetzt auch einem Broschüre herausgeben. Wir machen all, was wir bis jetzt publiziert haben, haben wir deswegen publiziert, weil die Leute uns angetragen haben. Wir haben einen Mobbing-Flyer und das ist eine Mutter, die zu uns kam, deren Kind gemobbt wurde, rassistisch gemobbt wurde. Und da haben wir einen Mobbing-Flyer für rassistisches Mobbing, gegen rassistisches Mobbing gemacht für die Lehrerinnen. Also das ist alles, was wir machen, machen wir nicht, weil wir das so wichtig finden, sondern eher, dass die Eltern, Erzieherinnen oder auch junge Menschen uns antragen und wir diesen Auftrag bekommen, da was zu tun. Und ich merke, dass es für bestimmte alte Kinder so wenig gibt. Und was wir auch wollen, das ist auch, eine Mutter hat gesagt, sie will, sie weiß nicht, sie ist eine weiße Mutter, ein schwarzes Kind, sie weiß nicht, wie sie ihr Kind empowern kann. Und dieses Problem haben wir viel. Viele weiße Eltern kommen zu uns, wo die Kinder schwarze Kinder, die schwarze Kinder haben, und da mal also Ratschläge zu holen. Wie gehen sie mit den Problemen in Schulen oder Kindergarten um? Und da wollen wir auch ein Konzept, Empowerment-Konzept für schwarze Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund in dem Alter 6, 7, da gibt es gar nichts, gar kein Konzept überhaupt. Das wollen wir jetzt auch entwickeln.
Ja, also auch weil die Politik, aber nehmen wir auch mal die ganze Gesellschaft, sind ja nicht nur die Politiker an sich schuld, sondern es ist natürlich, die sind ja auch Teil dieser Gesellschaft, weil einfach auch, sagen wir mal, Frühförderung auf dieses Thema überhaupt nicht irgendwie vorbereitet wird.
Nein.
Oder auch nicht ernst genommen wird. Sagen
genau,
wir mal so.
Das ist, wie wir vorhin festgestellt haben, die sind Kinder, sie machen Spaß. Also dieser Spaß kann zu Körperverletzung übergehen. Mhm. Aber trotzdem bleibt es Spaß und die sind halt Kinder. Ne?
Aber woran liegt das? Also das würde mich ja nochmal interessieren, weil ansonsten hört man ja immer, oh nein, wir müssen unsere Kinder so früh wie möglich fördern. Also auch total übertrieben dann, dass man jetzt schon mit 2 irgendwie in den Chinesischkurs stecken muss. Also auch diese Vorurteile natürlich jetzt reproduziert. Aber das ist auf jeden Fall ja eigentlich was so motorische Fähigkeiten, Intelligenzfähigkeiten, also ausbauen geht, dass ja schon da ein Problembewusstsein bei Eltern ist. Natürlich auch immer wieder in dieser ökonomischen Kategorie, sonst wird das Kind natürlich keinen Arbeitsplatz mal in 20 Jahren finden. Aber warum ist denn genau das, wo es ja gerade um ein friedvolles Zusammenleben ja eigentlich geht? Also ist das auch eine Art Machtfrage dann auch? Also dass man natürlich dann schon sagt so, erst mein Kind und dann sozusagen die den Migrationshintergrund haben und sowieso arm sind oder was Klassismus spielt ja auch dann immer noch gerade eine große Rolle. Ne?
Was Sie vorhin auch gesagt haben, dass die Eltern dann auf sich zurückführen müssen. Mhm. Sie müssen immer sich in Frage stellen, warum macht mein Kind das? Ich kenne ein schwarzes Kind, die Mutter hat gesagt, dass die Kinder, kein Kind wollte neben ihm sitzen in der Schule, erste Klasse. Und ein Mädchen, das mit die Eltern waren befreundet mit den Eltern von diesem Mädchen, hat das angestiftet. Und die Eltern haben das gar nicht verstanden. Mhm. Wieso unser Kind? Das kann doch nicht sein. Wir sind doch befreundet. Sie kennt das Kind. Wieso unser Kind? Und das passiert auch, das Kind war, von vornherein wussten alle Kinder, es ist befreundet mit einem schwarzen Kind. Und das Kind wollte ihr ethnische Präferenz auch zeigen. Ja, die Kinder lernen, zwischen 3 und 4 lernen sie diese ethnische Aufmerksamkeit. Das heißt, diese Unterschiede, Hautfarben, Unterschiede am Aussehen, da merken sie mit 3, 4 erstmal. Und das heißt, diese ethnische Aufmerksamkeit findet da statt. Und dann mal diese ethnische Aufmerksamkeit, dann geht zu ethnischer Präferenz. Das heißt, ich habe meine Gruppe. Und diese Gruppe ist gut. Das ist die positive Gruppe. Und dann dadurch auch dieser ethnische Vorurteil. Die andere Gruppe muss ja schlecht sein, wenn meine Gruppe gut ist. Dann gibt es ja diese ethnische Vorurteil. Bei diesem Mädchen ist das genau das passiert. Damit an den Kindern nicht denken, dass ich keine ethnische Präferenz habe. Deswegen hat das Kind so reagiert. Aber hier haben die Eltern das hingekriegt, dass das Mädchen das verstanden hat. Aber meistens müssen die Eltern sich selber in Frage stellen, warum mein Kind? Und wenn sie selber finden, ja, muslimische Jungs, besonders türkische, arabische Jungs, sie würden als Pascha erzogen. Dann lernt das Kind natürlich auch, dass diese Gruppe ist eine negative Gruppe, weil diese Jungs Paschas sind.
Ist es denn auch eigentlich so, dass auch diese, nennen das jetzt mal self-fulfilling prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich kommt, dass dann sozusagen diese, wo man ja immer früher hört, diese Parallelgesellschaften, die es dann geben soll, oder die es dann auch natürlich auch gibt, dass sie aber genau da auch der Schlüssel dann daran ist, also dass man selber diskriminiert wird und dadurch dann selber sich wieder zurück auf seine vermeintliche Community zurückbesinnt und dadurch dann selber, also sagt man ja immer, wenn dann 70-60% in der Schule einen Migrationshintergrund haben, dass dann die in Anführungsstrichen jetzt auch wieder biodeutschen Kinder gemobbt werden und so weiter, dass das eigentlich so ein Wechselspiel dann eigentlich wiederum ist. Also dass eigentlich die Gesellschaft dafür verantwortlich ist und dass man dann sagt, natürlich die Vorurteile, die man hat, dadurch dann aber auch erfüllt werden.
Ja, das ist das Problem ist auch, es gibt ja auch diese, ich habe das Beispiel von dieser bist du Türke gegeben, da ist genau das passiert, mhm. Dass mit 9 hat er gemerkt, okay, so soll es sein, so bin ich. Und das passiert mit meisten Kindern. Irgendwann mal merken sie, so muss es sein. Eine Mutter hat mir gesagt, ist eine türkisch-arabische, also Vater ist arabisch, Mutter türkisch. Und das Kind war nicht beschnitten. Und das Problem war mal im Sportunterricht in der Dusche haben alle türkische Kinder ausgelacht. Und fand das total komisch. Das geht gar nicht. Was mag das Kind jetzt? Mhm. Was mag das Kind jetzt? Die Eltern meinten, sie sind nicht religiös, sie wollen das nicht. Aber das ist genau das Gleiche wie weiße Eltern. Sie müssen sich Frage stellen. Hier müssen die anderen Eltern sich auch in Frage stellen über ihre Erziehungsmethode. Sie müssen überlegen, was für das Kind gut ist. Mhm. In diesem Fall war für das Kind nicht gut, dass die Eltern entschieden haben, das zu tun, was sie für sich richtig halten. Aber sie waren dann integriert. Das Kind wurde als Beispiel genommen, immer wieder von der Lehrerin. Ein sehr gut integriertes Kind. Und was passiert dann? Dann die anderen Kinder sind gleich nicht integriert. Andere türkische, arabische Kinder sind dann nicht integriert. Und es sind so viele Wechselspiele da. Und das ist sehr, sehr komplex. Das ist sehr komplex, sowohl für die Eltern als auch für die Erzieherinnen und Lehrerinnen. Es ist sehr komplex. Aber ich denke trotzdem, dass wir mit einem gesunden Menschenverstand einiges lernen können und das dann in der Ausbildung weiterführen können. Und das passiert so selten. Das passiert so selten, dass die, so wie diese Erzieherin mit Gummibärchenbeispiel, diese Beispiel gebe ich sehr oft deswegen, weil das so eine Standardsache ist.
Es ist also vermeintlich Gutes tun und dann aber selbst den Kindern die Schuld geben, weil sie das Gute dann nicht annehmen dann, okay. Also es ist dann schon so, dass dass gerade in der Erzieherausbildung liegt vieles brach. Also muss sehr viel verbessert werden. Mhm. Es muss sehr viel mehr finanziell und auch die Erzieher müssen selber eigentlich auch mehr Wertschätzung erfahren. Mhm. Und die Gesellschaft bzw. Politik muss eigentlich auch jetzt sich ändern, also dagegen steuern. Also auch wieder mehr den Fokus auf diese Frühbildung, Vorschulalter.
Und auch wahrnehmen, dass es Diskriminierung gibt. In der Schule wird das sehr, sehr verneint, also wirklich verneint. Wir haben in Berlin ein Netzwerk, heißt Berliner Netzwerk gegen Diskriminierung in Schulen und Kitas. Wir haben ein Positionspapier, dieses Netzwerk hat ein Positionspapier letztes Jahr rausgebracht. Und wir wollen, was unsere Forderung ist, ein unabhängige Beschwerdestelle einzurichten für Schulen und Kitas. Unabhängige Beschwerdestelle bedeutet auch die Weisungsbefugnisse haben. Ja, das ist ja, was wir machen, zum Beispiel von Reach-Out aus. Ich kriege ja sehr viele Beschwerde, sowohl also Kitas als auch Grundschulen, auch Oberschulen und Berufsschulen. Was wir machen können, ist einen Beschwerdebrief schreiben, einen Termin mit den Schulleiter machen, mit denen reden und meistens lehnen sie ab, dass es überhaupt Diskriminierung in ihrer Schule gibt. Es gibt ab und zu einer oder andere Schulleiter, der dann sagt, ja, vielleicht wäre gut, eine Fortbildung zu machen und so weiter. Viel können wir nicht machen, weil wir überhaupt keine Weisungsbefugnisse haben. Und deswegen versuchen wir, unabhängige Beschwerdestelle einzurichten. Das ist sehr, sehr wichtig, besonders im Bildungsbereich, weil die Kinder unsere Zukunft. Also wenn die Kinder nicht lernen, diskriminierungsfrei zu leben und auch zu handeln, dann wird die Gesellschaft genauso aussehen in den letzten 50 Jahren wie jetzt.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort eigentlich, ein sehr schöner Appell. Und mir bleibt eigentlich nur noch mal, wie immer, darauf hinzuweisen, dass auch wir auch natürlich die Broschüre von Reach Out bei uns in der Mediathek haben. Wir haben noch weitere, aber natürlich auch viel zu wenig, das stimmt. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer sich natürlich auch weiterhin, also sich dafür einsetzen, auch, dass diese Forderungen, diese Appelle, die wir heute hier gehört haben, auch umgesetzt werden, durchgesetzt werden. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Einblick gewährt und kann dann nur sagen, wieder bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.